Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In diesem Vortrag möchte ich versuchen, etwas über den göttlichen Willen selber zu sagen, was es heißt, im göttlichen Willen zu leben. Was versteht man darunter, wenn es heißt, Leben im göttlichen Willen, wenn von der Gabe des Lebens im göttlichen Willen die Rede ist? Und hier kann ich nur bitten, wirklich, komm, göttlicher Wille, um in mir zu denken. Komm, göttlicher Wille, um in mir zu sprechen. Komm, göttlicher Wille, alles in mir zu tun. Erfülle bitte alle meine Akte ganz, denn ich sehe mich unfähig, etwas über dich zu sagen. Da geht es mir wieder, Luisa, wie sie gesagt hat, oft geschrieben hat, gerade wenn sie einen neuen Band begonnen hat. Ich bin unfähig. Sie fühlte auch ein Widerstreben, niederzuschreiben, aber sie erkannte auch ihre totale Unfähigkeit, etwas über den göttlichen Willen zu sagen, und hat ihn angefleht, bitte komm, gib du mir die Worte ein. Und genauso ist es nämlich. Der göttliche Wille, das ist ja Gott selbst, es ist sein göttliches Leben. Vor allem, es ist seine Liebe, seine grenzenlose Liebe, die sich uns mitteilt, die sich ganz in das Geschöpf ausgießen will, um das Leben Gottes, die Liebe Gottes in diesem kleinen Geschöpf zu bilden. Und ein Geschöpf, das von sich aus so begrenzt und so schwach ist, wie soll es da über Gott und seine Liebe, sein Leben sprechen können? Das können wir nur, wenn wir so wie die Rebe am Weinstock hängen, wenn wir ganz auf ihn schauen, ganz auf ihn hören und uns alles von ihm geben lassen, gleichsam eingeben, gleichsam füttern lassen von ihm. Und wie die kleinen Babys die Milch saugen bei der Mutter. Anders sind wir nicht in der Lage, über ihn zu sprechen, ihn zu verstehen. Leben im göttlichen Willen, da gibt es schon etliche Schriften, immer mehr. Es gibt auch Vorträge, Gott sei Dank auch immer mehr. Und doch ist es für die meisten Seelen schwierig, hineinzufinden. Und für mich war es auch so. Ich habe lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass es eigentlich ganz einfach ist. Es ist so einfach, dass ein dreijähriges Kind verstehen kann, worum es geht. Jesus hat als dreijähriges Kind in Ägypten den kleinen Kindern gepredigt. Und diese Predigt enthält die Essenz des Lebens im göttlichen Willen. Diese Predigt finden wir, ich weiß jetzt nicht mehr genau, 1937 oder 1938 in den letzten Bänden der Luisa im Buch des Himmels. Hier sagt Jesus den kleinen Kindern ganz einfach: Ihr habt einen Vater im Himmel, der euch liebt. Er hat euch erschaffen. Und er ist immer mit euch. Er weiß alles, was ihr tut, wie es euch geht. Wenn ihr beleidigt seid oder wenn ihr böse seid, wenn ihr rebellisch seid oder wenn ihr euch verletzt. Er weiß um jeden Schritt, er ist in euch, mit jedem Herzschlag pocht er in euch. So ist der Vater im Himmel nicht oben, weit oben in der Ferne, sondern auch in euch. Er weiß um alles, er ist bei euch und mit euch und tut alles mit euch. Und er liebt euch immer. Das ist die Quintessenz. Wir haben einen Vater im Himmel, der uns erschaffen hat und der uns immer, immer liebt. Und was erwartet er von uns? Er erwartet von uns die Gegenliebe. Also auch, dass wir ihn, unseren Vater, der uns so sehr liebt, immer lieben. Es ist die einfachste Sache der Welt, möchte man meinen. Und das genau ist das Leben im göttlichen Willen. Für uns Menschen bedeutet es, dass wir die Liebe Gottes immer empfangen. Dass Gott uns immer seine Liebe schenkt. So wie die Sonne scheint, sie teilt sich allen mit. Und er wartet nur darauf, dass wir ihn erkennen, dass wir verstehen, dass wir wissen, wir haben einen Vater im Himmel, der uns so sehr liebt und der auf die Gegenliebe von uns wartet. Und so hat Jesus diesen kleinen Kindern eingeschärft, liebt ihn, liebt euren Vater im Himmel. Also wir sollen keinen Akt auslassen, das heißt keinen Herzschlag, keinen Atemzug, keine Bewegung, keinen Gedanken, indem wir Gott nicht lieben. Das ist in der Kurzform das, worauf es ankommt, das, worin das Leben im göttlichen Willen besteht. Es ist eine ständige Liebe, Liebe, die immer liebt. Güte oder das Gute, das immer gut ist, Gott will immer geben. Ein Geber, der immer gibt. Und so sind wir die Geschöpfe, die glücklichen Kinder, die immer geliebt werden. und die immer von ihm empfangen. Er möchte, dass wir seine Gaben annehmen. Er möchte sich mitteilen. In den Schriften von Luisa Picaretta, gerade in den einführenden Überlegungen zu den einzelnen Einträgen, gibt es so viele Dokumente der Liebe Gottes, wie sehr er uns liebt. Also da macht Gott keinen Unterschied, beziehungsweise Luisa macht keinen Unterschied, wenn sie spricht von Fiat, dass sie mit so viel Liebe umgibt, oder von Jesus, der sie so sehr liebt. Es ist irgendwie ein und dasselbe, beinahe ein und dasselbe. Sie ist ganz absorbiert in Gott, in seiner Liebe, weil sie diese, seine Liebe so tief erfährt, Tag und Nacht erfährt. Und dann ist es nicht mehr schwierig für den Menschen, wenn er so sehr von dieser Liebe Gottes umgeben ist, wenn er diese Liebe wahrnimmt, dass er sie erwidert, dass er dann betet und das Gute tut und die Tugenden übt. Im Gegenteil, es ist ihm ein Bedürfnis, ein äußerstes Bedürfnis. Dann ist es nicht mehr so, dass wir uns aufraffen müssen und zusammenreißen müssen, weil wir ja das Gute tun sollen, weil wir ja die Tugenden üben sollen. Wir sollen alles weglassen, die Erde, die Welt und unsere eigenen Bestrebungen und Wünsche. Wir sollen uns nur auf Gott ausrichten. Ach, welche Opfer! Nein, das verschwindet völlig. Wenn wir das ein bisschen nur verstehen, nur ein bisschen verinnerlichen können, wie sehr wir von Gott geliebt sind. In den eingehenden Überlegungen der Luisa gibt es diese ganz wichtigen Einsichten, diese Aussagen, was Gott tut, wie er uns liebt, was er möchte. Er sagt zum Beispiel, er will uns in jedem Augenblick begegnen, das heißt in unseren alltäglichen Beschäftigungen, in den Begegnungen, in den Gegenständen, mit denen wir zu tun haben, in den Gegenständen, die uns umgeben, in der Schöpfung. Es ist alles, alles ohne Ausnahme eine ständige Begegnung mit dem göttlichen Willen, mit seiner Liebe. Er will immer etwas mit uns zu tun haben, mit seinem geliebten Geschöpf. Er will sich immer beschäftigen mit seinem Geschöpf. Er will sich mitteilen, das heißt, er will sprechen, er will uns neue Einsichten, neue Erkenntnisse, neue Kenntnisse geben, wie es bei Luisa heißt. Kenntnisse, das sind diese Wahrheiten, die im Buch des Himmels niedergeschrieben sind. Aber er will jedem von uns sich mitteilen. Er wohnt in uns, er lebt in uns, er will immer mit uns sich beschäftigen, weil er jedem von uns seine Liebe mitteilen will. Das heißt, er will uns etwas sagen. Er will uns Überraschungen machen, er will uns neue Dinge sagen. Und wenn er etwas sagt, dann ist das immer ein Geschenk, das heißt etwas, das wir empfangen, nicht bloß ein Wort. Es ist ein Leben, ein göttliches Leben, das in uns beginnt. Und ich bin sicher, es gibt Einzelne oder auch schon viele von uns, denen Gott etwas zeigt, etwas sagt, etwas erklärt. Und das sind nicht nur Informationen, das sind göttliche Leben, göttliche Akte, Güter, Besitztümer, Reichtümer. Es sind Grade der Glorie, es sind Gnaden, die einen weiteren Grad, ein weiteres Paradies im Menschen zeugen. Ein ewiges Paradies, das in diesem Menschen beginnt und durch diesen Menschen allen Generationen zuteil wird. Denn der göttliche Wille handelt immer an allen. Er handelt an einem Geschöpf zwar, aber dieses Geschöpf verwendet er, um allen dieses Geschenk zu geben. Das heißt, wenn einer von uns etwas empfängt, eine Kenntnis, eine Überraschung, eine Neuheit, dann empfängt dieser eine es für alle. Das heißt, alle haben Anteil daran. Es kommt allen zugute. Also Gott will immer geben und auch von uns empfangen. Das heißt, den Austausch der Liebe. Er will sich immer mit dem Geschöpf beschäftigen. Er liebt uns so sehr, dass er immer etwas zu tun haben will mit uns. Das müssen wir mal verinnerlichen. Das heißt, immer wieder darüber betrachten, lesen, nachdenken, beten, uns wirklich verinnerlichen. Wenn wir das tun, das ist ein so wichtiger Punkt. Denn das ist irgendwie, man könnte sagen, das Herzstück des Lebens im göttlichen Willen. Wenn ich nur ein bisschen begriffen habe, wie sehr Gott mich liebt, er liebt mich in jedem Herzschlag, in jedem Atemzug, in jedem Schritt, den ich tue, wenn ich schlafe. Aber er liebt mich nicht nur in mir selber, sondern er liebt mich auch durch alles, was mich umgibt, das heißt durch das ganze Universum. Er liebt mich in der Sonne, mit jedem Lichtstrahl sagt er mir, ich liebe dich. Im Himmel sagt er mir, ich liebe dich. Im Wind, in der Luft, im Vogelzwitschern, in der Grille. im Grashalm, in der kleinen Blume. Es ist alles eine Botschaft, ich liebe dich, ich liebe dich, ich bin dein Schöpfer, der dich liebt. Das sind keine schönen Worte, es sind schöne Worte, aber noch viel mehr als das. Es ist Leben, es ist seine Liebe, die sich mitteilt. Es ist sein Leben, das sich mitteilt, es ist sein göttlicher Wille, der sich mitteilt. Und wenn man das nur eben ein bisschen versteht, ein bisschen weiß, dann wird es von selber so, dass die Ängste, die Sorgen, die Unruhe, die Aufregungen, die Befürchtungen, die Zukunftsangst zum Beispiel, die Sorge um die Kinder, die Enkel und so weiter. Ja, das ist so, dass es verschwindet. Es nimmt ab bis hin zum Verschwinden. Wenn wir das immer tiefer verstehen können, glauben und verstehen können, wie sehr wir von Gott geliebt sind, wie sehr wir von seiner Liebe eingehüllt sind, gleichsam ertränkt werden. Wir leben im Ozean seiner Liebe, auch wenn wir auf Erden inmitten von Prüfungen und Leiden noch uns befinden, sind wir jetzt schon in diesem Ozean der Liebe, in dem die Seligen des Himmels leben. Und so wichtig ist es daher, dass wir diese Kenntnis erhalten von dieser Gabe, Gabe des Lebens im göttlichen Willen. Die Kenntnis nämlich ist es, die die Türe öffnet. Die Kenntnis öffnet die Pforten in dieses Reich. Das bedeutet, alle Menschen leben im göttlichen Willen, aber nur jene, die um ihn wissen, die Kenntnis haben von seiner Liebe, von seinem Tun, von seinen Absichten, nur die, die die Kenntnis haben seiner Güter, eben dieser Schriften, vor allem dieser Schriften, sie empfangen auch die Wirkungen, sie können diese Güter aufnehmen. Die anderen, die leben inmitten dieser Güter, aber sie haben nichts davon, weil sie sie nicht kennen. Da gibt es eine Geschichte, ich habe sie irgendwo gelesen oder gehört, von einer Bediensteten bei einer Königin, ich glaube in England, ich weiß nicht mehr genau. Diese Bedienstete wurde von der Königin sehr geschätzt und als sie, ich weiß nicht, ist die Königin gestorben oder ist die Bedienstete in Pension gegangen oder ich weiß nicht genau wie, jedenfalls bekam sie zum Dank, diese Bedienstete, ein Schreiben von der Königin. Und dieses Schreiben hat die Bedienstete an der Wand hängen gehabt, eingerahmt in ein Bild, aber sie lebte in bitterster Armut. Und dann kam eines Tages Besuch zu ihr und hat ihr gesagt, was da geschrieben steht. Dass nämlich die Bedienstete aus den Gütern der Königin eine geregelte Versorgung bekommen soll. Eine gute, sehr gute Pension. Also, dass sie nicht in Armut leben braucht, sondern alles zur Verfügung hat. Wohnung, Kleidung, die besten Lebensumstände für die Verhältnisse einer solchen Bediensteten. Und die Sache war nämlich die, dass diese Bedienstete nicht lesen konnte. Sie hat sich dieses Schriftstück aufgehoben und eingerahmt, weil sie ihre Dienstgeberin so sehr geschätzt und geliebt hat. Aber sie hatte keine Ahnung, welchen Wert dieses Schriftstück hatte. Und so ähnlich geht es den Seelen, die nichts vom göttlichen Willen wissen, von seiner Liebe, von seinem göttlichen Leben, von seiner Glückseligkeit. Sie leben auf dieser Welt arm und unglücklich und fern von ihrem Vater, den sie nicht kennen. Und das ist so traurig. Jesus sagt das so oft. So traurig. Wenn man das ein bisschen versteht, wie sehr wir geliebt sind und was Gott uns schenken möchte, dann verstehen wir auch diesen seinen Schmerz. Er will ein gemeinsames Leben leben mit seinem geliebten Geschöpf, gleichsam mit einem Herzen, mit einem einzigen Herzen, Atem, mit einer einzigen Atmung. Ja, ich möchte jetzt einfach ein paar Beispiele bringen aus dem Buch des Himmels, an denen wir erkennen können, wie sehr wir geliebt sind und was es bedeutet, von Gott geliebt zu sein, was das für eine Liebe ist. Das muss uns einfach gesagt sein, denn wir haben keine Ahnung, als diese kleinen, begrenzten Geschöpfe, die wir sind, mit unserem so armseligen kleinen Gesichtskreis, haben wir wirklich keine Ahnung, was es heißt, von einem Gott geliebt zu sein. Die Liebe Gottes ist wirklich buchstäblich universell. Er liebt uns durch alles, was er erschaffen hat. Das ist etwas ganz anderes, als wir unter Liebe verstehen. Seine Liebe ist ewig, sie ist unwandelbar. Ich beginne einfach mit einem Auszug. Das sind jetzt Auszüge, wo mich der liebe Gott so geführt hat, einfach beispielsweise, die ich jetzt beispielsweise nehme. Es gibt so viele, unendlich viele, da müsste man Stunden, na, Tage, Wochen, Monate reden. Im Grunde genommen, Jesus sagt, er wird die Luisa belehren, wenn sie im Himmel ist, wird er sie weiter belehren und die ganze Ewigkeit lang wird nicht ausreichen. Genauso ist es. Also ich kann jetzt nur ein paar kleine Aspekte hier unterbreiten. Band 34, 24. Jänner 1937. Die eingehenden Worte sagen schon alles. Diese einführenden Worte lauten so. Luisa berichtet, ich bin in der Macht des höchsten Fiat, das mir immer von dem Seinigen geben will, um mich beschäftigt zu halten und immer etwas gemeinsam mit meiner armen Seele zu tun zu haben. Hier sehen wir das. Er will immer geben, Gott will immer geben. Er will das Geschöpf mit sich beschäftigen, damit es gar nicht abgelenkt wird, um etwas anderes zu tun. Er will immer gemeinsam mit der Seele sein, er will immer etwas mit ihr zu tun haben. Das lesen wir auch in den Schriften von Luisa Picaretta, in so vielen Briefen, meine ich. In den Briefen der Luisa Picaretta spricht sie so viel davon, was Jesus will. Er will mit der Seele zusammen sein, er lebt in uns und er will alles zusammen mit uns tun. Das ist in der kürzesten, einfachsten Form das, worum es geht, wenn wir vom Leben im göttlichen Willen sprechen. Jesus lebt in uns, Gott lebt in uns, das Fiat, der göttliche Wille, und er will alles gemeinsam mit uns tun, um uns in jedem Augenblick, in jeder Handlung, in jedem Akt geben zu können. Und so sagt Luisa hier, und wenn er einen kleinen Leerraum findet, der nicht sein Wille ist, also Ablenkungen, Gedanken an sich selbst, Selbstreflexionen. Leerräume sind immer Leerräume an Liebe. Das heißt, das Geschöpf richtet sich nicht an Gott, beschäftigt sich nicht mit Gott, sondern mit der Erde oder mit sich selbst. Wenn er einen solchen Leerraum findet, dann sieht er mit einer bewundernswerten und unnachahmlichen Aktivität, was in mir fehlt von all seinen Akten, die er aus Liebe zu den Geschöpfen getan hat. Und ganz festlich versiegelt er es in meiner Seele und gibt mir eine kleine Lektion. Das heißt, in jedem Augenblick, in jedem Akt, den die Seele tut, Akte sind die Herzschläge, Schritte, Gedanken, Atemzüge, Gedanken, ja. In jedem Akt will er alles finden. In jedem Akt von uns, in diesen kleinen, scheinbar belanglosen Handlungen, will Gott seinen göttlichen Willen hineinlegen, seinen ewigen Akt. Und dieser ewige Akt enthält alles. Gott selbst ist dieser ewige Akt. Dieser ewige Akt ist Gott und alle seine Werke, seine ganze Schöpfung, das heißt, alle Akte, die es in ihm gibt. In Gott ist ja alles ewig. Die Schöpfung, die er hervorgebracht hat, sie ist in Gott ewig. Und das sind diese Akte. Deshalb sagen wir im göttlichen Willen, das Geschöpf schließt alle Akte ein. In jedem einzelnen Akt, den wir tun, sei es ein Herzschlag, ein Atemzug, schließt das Geschöpf alle Akte ein. Das heißt, die gesamte Schöpfung, das gesamte Werk der Erlösung, das Leben Jesu und Mariens, wirklich alles, den ganzen Himmel. Ihm fehlt nichts. Einem Akt im göttlichen Willen darf nichts fehlen. Er ist vollständig. Und so verschließt Jesus, er leistet Ersatz, er verschließt in diesen Leerräumen alles, seinen göttlichen Akt. Er leistet Ersatz, wenn wir es nicht vermögen, wenn wir unaufmerksam sind, aus Schwäche, aus Armseligkeit, aus unserer kleinen Begrenztheit heraus, dann leistet er Ersatz. Ich war überrascht, fährt sie fort, und mein stets liebenswürdiger Jesus besuchte meine kleine Seele und sagte zu mir, meine gute Tochter, wundere dich nicht. Die Liebe meines Wollens ist übermäßig, doch von höchster Weisheit. Denn er will für jemanden, der in seinem Wollen lebt, dem kleinen Wiederholer seines Lebens, seiner Liebe Werke tun, die seiner würdig sind. Also diese Seele ist der Wiederholer des göttlichen Lebens, des Lebens Gottes. Gott wiederholt in dieser Seele, wenn sie im göttlichen Willen lebt, er wiederholt sein Leben und seine Liebe. Er wiederholt seine Liebe, das heißt, er will den Austausch der Liebe, das Echo der Liebe Gottes, die ebenbürtige, die gleichwertige, gleichartige Liebe. Gott gibt seine göttliche Liebe und er will diese, seine eigene Liebe, zurückbekommen. Er hat die ganze Schöpfung erschaffen und er will diese Schöpfung im Geschöpf wiederfinden. Er lebt sein göttliches Leben in seiner ganzen Fülle im Himmel und dieses, sein ganzes Leben, will er im Geschöpf wiederfinden. Also er will Werke tun, die seiner würdig sind. Im Geschöpf will er dasselbe tun, genau dasselbe. Er will das Geschöpf in der Heiligkeit und Vielfalt seiner Werke verbergen. Er will sein schöpferisches Werk fortsetzen. Das sagt Jesus auch oft. Er will im Geschöpf sein schöpferisches Werk fortsetzen. Das bedeutet, die Schöpfung ist noch nicht vollendet. Die Schöpfung da draußen, das Universum, der Mensch als Krone und Mittelpunkt der Schöpfung, das ist noch nicht alles. Gott will seine Schöpfung fortsetzen. Das bedeutet, es geschieht dann, wenn der Mensch im göttlichen Willen lebt und seine Akte in ihm tut. Diese Akte, die der Mensch im göttlichen Willen tut, das ist die Fortsetzung des Schöpfungswerkes und dessen Vollendung. Und so sagt er hier, er will die ganze Schöpfung formen, wiederholen und ausbreiten und mehr noch in jemand, der in seinem Wollen lebt. Dies kann er nämlich nur tun in einer Seele, die in seinem Willen lebt. Und deshalb ist das Schöpfungswerk zum Stillstand gekommen, sozusagen. Es ist angehalten. Seit dem Sündenfall Adams gibt es hier eine Pause, aufgehängt, in der Schwebe, suspendiert. Das Werk der Schöpfung kann nicht fortgesetzt werden. Mit Luisa, mit ihrem Kommen, das bedeutet mit der Offenbarung seines Geschenkes, des Lebens im göttlichen Willen an Luisa Picaretta, konnte Gott dieses Werk wieder aufnehmen, fortsetzen. Jesus sagt hier weiter, höre, wie weit seine Liebe geht. Mein Fiat erschuf die Schöpfung. Jetzt erklärt er, wie das Fiat sein Schöpfungswerk im kleinen Menschen wiederholen möchte. Und dies geht so. Und in jedes geschaffene Ding legte mein Wille einen Wert, eine Liebe, einen bestimmten Dienst, da es ein bestimmtes Gut für die Geschöpfe hervorbringen sollte. Und dann erklärt er an den Beispielen, an den einzelnen Geschöpfen. Er beginnt mit dem Himmel. So besitzt der Himmel einen Wert und eine Liebe und ein Amt ganz für sich selbst. Die Sonne, der Wind, das Meer besitzen einen anderen und sie versehen verschiedene Ämter. Und so ist es mit allen geschaffenen Dingen. Höre nun, was mein Wille für jemand, der in ihm lebt, tut. All das, was er tut, gehört diesem Geschöpf. Das bedeutet, ein Geschöpf, das im göttlichen Willen lebt, besitzt die ganze Schöpfung, das ganze Universum. Alles, was Gott in der Schöpfung tut, gehört diesem Menschen. Jesus sagt, deshalb schließt er in einem Akt dieses Menschen den Wert, die Liebe und den Dienst ein, den der Himmel tut. Und er gibt dem Geschöpf die Liebe und den Wert des Himmels. In einem anderen Akt dieses Menschen spricht er sein Fiat aus und schließt dort den Wert, die Liebe ein, die er bei der Erschaffung der Sonne hatte, und lässt ihn das Amt der Sonne ausführen. Also unsere verschiedenen Akte, die Herzschläge, Schritte, Gedanken, Atemzüge, Worte, sie empfangen jetzt diesen Wert der Akte, die Gott in der Schöpfung tut. In den einen Akt schließt er den Himmel ein, in den anderen Akt schließt Gott die Sonne ein. Es sind alles Akte im göttlichen Willen, aber sie haben verschiedene Dienste, verschiedene Ämter, sie haben verschiedene Eigenschaften. Also da sehen wir auch, dass Gott nicht diese Gleichmacherei, den Kommunismus will, sondern er will in dieser Einheit des göttlichen Willens die Vielfalt, die Verschiedenheit. Jeder Akt ist ein Akt des göttlichen Willens. Hier ist die Einheit. Überall taucht das Fiat auf. In jedem Herzschlag, Schritt und Atemzug, Gedanken, überall taucht das Fiat auf. Das ist dieses Band der Einheit. Das ist dieser eine ewige Akt, der in allen Akten fließt. Aber es ist zugleich immer diese Vielfalt und Verschiedenheit. Ein Akt ist anders als der andere. Keiner gleicht dem anderen. So wissen wir ja auch, dass kein Engel dem anderen gleicht, kein Mensch dem anderen gleicht, nicht ein einziges Blatt gleicht dem anderen, an einem Baum oder auf der ganzen Welt. Es ist jeder Akt einzig und unterscheidet sich von den anderen, aber alle sind sie Akte des göttlichen Willens. Und so sagt Jesus weiter, in einen anderen Akt schließt er den Wert des Windes ein, seine herrschende Liebe, und spricht sein Fiat aus und lässt ihn das Amt des Windes versehen. Das heißt, unsere menschlichen Akte, die Schritte, Atemzüge, Herzschläge, Gedanken, sie sind, wie wir sehen, im Fiat ganz verschmolzen und verbunden mit der Schöpfung. Er erschafft eine neue Schöpfung. In jedem Akt erschafft Gott eine neue Schöpfung im Inneren des Menschen, in der Seele des Menschen. Er wiederholt die Schöpfung, aber es ist eine geistige Schöpfung. Es sind neue Sonnen, neue Meere, neue Himmel. In einen weiteren schließt er den Wert des Meeres ein und spricht sein Fiat aus. Er lässt ihn den Dienst des Meeres tun und gibt ihm die Kraft, immer Liebe, Liebe, Liebe zu murmeln. Mit einem Wort, es gibt keinen Akt, den er tut, wo er sich nicht daran erfreut, sein Fiat auszusprechen. Das ist seine ganze Wonne, wenn ein Mensch sich ihm zur Verfügung stellt und ihm erlaubt, alles zu tun, was er will. Und das, was er will, was ist das? Er will in jedem einzelnen Akt sein Fiat aussprechen und eine neue Schöpfung hervorbringen. Und so schließt er darin den Wert der Luft ein. Da ist der liebliche Gesang der Vögel. Also nicht einmal das fehlt in dieser neuen Schöpfung, in den Akten, die wir tun, im göttlichen Willen. Gott findet den lieblichen Gesang der Vögel, das Blöken der Lämmer und die Schönheit der Blumen. Er findet die ganze Schöpfung abgebildet. Er findet sie wiederholt. Und wenn die Akte des Geschöpfs nicht das Werk der Schöpfung auszudehnen vermögen, so macht er Gebrauch vom Herzschlag, vom Atem, vom Blutkreislauf. Also wenn sozusagen unsere Gedanken, Worte und Schritte nicht ausreichen, dann nimmt er unseren Herzschlag, unseren Atem. Und wer hat keinen Herzschlag, wer hat keinen Atem? So leicht ist es, im göttlichen Willen zu leben. Er macht Gebrauch von der Geschwindigkeit, mit der das Blut in den Adern kreist. Er belebt alles mit seinem Fiat, alles, was der Mensch tut, alle seine Akte, und bildet hier die ganze Schöpfung. Also er wiederholt die Schöpfung, aber es ist nicht dieselbe Schöpfung, die wir draußen vorfinden, es ist die neue Schöpfung im Innern des Menschen. Und wenn er alles vollbracht hat von all dem, was er in der Schöpfung aus Liebe zu den Geschöpfen getan hat, das heißt, wenn er das ganze Universum im Innern des Menschen wiederfindet, dann dehnt er dort seine Herrschaft aus und bewahrt mit seiner schöpferischen Kraft alles. Also er hat den erschaffenden Akt und den bewahrenden Akt im Innern des Menschen. Er bewahrt diese neue Schöpfung. Er sagt hier, er erhält die Ordnung der neuen Schöpfung, die er in den Akten des Geschöpfs gebildet hat. Also diese neue Schöpfung wird in den Akten des Geschöpfs gebildet, in den Akten, die der göttliche Wille im Menschen tut. Und er fühlt sich so geliebt und verherrlicht, denn er findet nicht die vernunftlose Schöpfung, wie wir sie draußen sehen, ohne Willen und ohne Leben. Das heißt, ohne Leben des göttlichen Willens, das in ihr als Zentrum bleibt. Er hat sie erschaffen, aber er ist nicht als Zentrum des Lebens in den Geschöpfen geblieben, sondern er findet die Kraft eines Verstandes, eines Willens und Lebens, das freiwillig die Macht seines Fiat in seinen Akten erfahren hat. Das ist das Neue, das Wunderbare an dieser neuen Schöpfung. Diese neue Schöpfung besitzt Verstand, Wille und Leben, das Leben des göttlichen Willens, das freiwillig die Macht des Fiat in seinen Akten erfahren hat. Der göttliche Wille findet seine schöpferische Kraft, sein eigenes göttliches Leben, seine herrschende und unermüdliche Liebe. Mit einem Wort, das Geschöpf hat ihn mit sich tun lassen, was er mit seinem Atem und seinen Akten tun wollte. Also das Geschöpf hat Gott erlaubt, alles zu tun, was er nur tun wollte. Und das ist es eben, was Gott will. Er will die neue Schöpfung in allen unseren Akten bilden. Jesus sagt dann weiter, meine gesegnete Tochter, höre mir weiter zu, Lass mich meine Liebe ergießen, ich kann sie nicht mehr fassen. So oft sagt Jesus in den Schriften diese Worte. Lass mich meine Liebe ergießen, lass mich ausgießen, gib mir ein Ventil für meine Liebe. Ich kann sie nicht mehr halten, ich kann sie nicht mehr in mir einschließen. Es ist zu viel, ich ersticke, ich verbrenne. Er sagt, ich will dir sagen, wie weit meine Liebe geht und bis wohin sie kommen kann für jemand, der in meinem Fiat lebt. Denn er kann sich nur bei einer Seele ergießen, die im göttlichen Willen lebt. Bei einer anderen ist er gezwungen zu schweigen. Und hier sehen wir auch, es ist irgendwie unangemessen oder es zeugt von unzulänglicher Einsicht, von geringem Verständnis, wenn man meint, Gott geht zu weit oder diese Botschaften an die Luisa Picareta, das kann nicht vom Himmel sein, denn das geht zu weit. Kann die Liebe Gottes zu weit gehen? Die Liebe Gottes ist in sich selbst ewig, unendlich, grenzenlos, unermesslich. Wer will diese Liebe einschränken? Ja, es gibt eine Einschränkung. Der Mensch schränkt sie ein durch seinen Eigenwillen, durch den Sündenfall hat er Gott in die Schranken gewiesen. Aber Gott selbst ist die unendliche, die ewige Liebe, die sich ganz mitteilen will, die sich ganz ausgießen will, die ihre innersten Geheimnisse dem Menschen übertragen und schenken will, offenbaren will, enthüllen will. Er will alles von sich preisgeben, sein eigenes Leben. Und das Geschöpf sagt, nein, das ist zu viel, das geht zu weit. Wir sehen hier, dass das ein Mangel an Verständnis ist. Wir haben keine Ahnung von der Liebe Gottes, wer Gott ist, wie sehr er uns liebt, was die Liebe Gottes, was sie ist. Es ist ein Ozean, in dem es keine Grenzen gibt, keine Ufer, kein Fundament. Jesus sagt, glaubst du, dass mein Wollen zufrieden war, dass es genug gesagt hätte, weil es den Wert, die Liebe und die verschiedenen Dienste der ganzen Schöpfung in das Geschöpf eingeschlossen hat, das in Harmonie mit ihm lebt, mit einem einzigen Willen. Also Jesus sagt hier, meinst du, Gott wäre es genug gewesen, er wäre zufrieden gewesen, er hat jetzt die ganze Schöpfung im Geschöpf wiederholt und sie eingeschlossen und erneuert, es ist eine neue Schöpfung erschaffen in seinem Geschöpf. Und er sagt hier, nein, nein, du musst wissen, dass ich auf die Erde kam und in der Hitze meiner Liebe mein Leben auftat. Mein Leiden und mein Tod selbst sollten meinen göttlichen Willen zum Wohle der Geschöpfe zurückkaufen. Wir sehen hier schon, er will noch mehr geben. Er will nicht nur das Schöpfungswerk im Menschen wiederholen, er will sogar das Leben des Erlösers selbst im Menschen wiederholen. Er hat ja auf Erden gelebt und gelitten und ist gestorben, um den göttlichen Willen zum Wohl aller Menschen zurückzukaufen, den diese mit so viel Undankbarkeit abgelehnt und daher verloren hatten. Er erzählt hier, warum er auf die Erde kam. So diente mein Leben als Ausgabe des Preises, der nötig war, um ihn zurückzuerwerben und ihn meinen Kindern als Besitz zu geben. Deshalb war ein Gott notwendig, um den ausreichenden Preis zu haben, einen göttlichen Willen kaufen zu können. Adam war nicht Gott, er war ein bloßes Geschöpf, daher hatte er auch nicht den Preis, den Wert, um einen göttlichen Willen zurückkaufen zu können. Ein Geschöpf kann keinen göttlichen Willen zurückkaufen, das kann nur ein Gott. Du siehst daher, wie sicher es ist, dass das Reich meines Wollens kommen wird, nachdem der Kauf von mir durchgeführt worden ist. Jesus hat es bereits getan. Er hat das Reich zurückgekauft. Daher ist es absolut sicher, dass dieses Reich kommt. Und nun, was er tun will, wie er es machen will, um sein eigenes gottmenschliches Leben in uns einzuschließen. Er sagt, nun spricht mein Wille in einem Akt sein Fiat aus, indem er die Ordnung der Schöpfung mit all der Pracht und Erhabenheit seines schöpferischen Werkes bildet. Wenn das Geschöpf seine Akte wiederholt, geschieht das. Und darin schließt er nun sein Leben und seinen Wert darin ein. Also er schließt die Schöpfung ein, aber auch das Leben Jesu und dessen Wert. In dem einen Akt schließt er sein Leben ein, im anderen Akt schließt er seine Leiden ein, den Wert seiner Leiden. Dann spricht er das Fiat über die Tränen des Geschöpfs und legt den Wert seiner eigenen gottmenschlichen Tränen hinein. Das Fiat folgt dem Menschen in allem, was er tut, in seinen Werken, in seinen Schritten, in seinem Herzschlag und schließt darin den Wert der Werke Jesu ein, der Schritte Jesu und der Liebe Jesu. Es gibt kein Gebet und sogar keine natürlichen Akte, in die er nicht den Wert seiner Akte, also der Akte des Gottmenschen Jesus, einschließt. Und so kommt es ganz klar, Jesus sagt, so fühle ich in jemand, der in meinem Willen lebt, mein Leben wiederholen. Und dies verdoppelt den Wert, um meinen göttlichen Willen für die menschlichen Generationen zurückzukaufen. Es ist wirklich staunenswert und hörenswert zu beachten, wenn eine Seele im göttlichen Willen lebt und Jesus ermöglicht, sein eigenes gottmenschliches Leben in ihm zu wiederholen, dann verdoppelt das den Wert, um den göttlichen Willen für die Menschen zurückzukaufen. Diese Seele gibt Jesus oder gibt Gott dem göttlichen Willen die Gelegenheit, den Wert zu verdoppeln für den Rückkauf. Man kann sagen, dass es einen Wettbewerb zwischen mir und dieser Seele gibt, wem er mehr geben will. So weit geht Gott in seiner Liebe, dass er sich sogar in einen Wettbewerb mit dem Geschöpf gibt, wem er mehr geben will, damit mein Wille wiederum von der menschlichen Familie in Besitz genommen wird. Es ist hier ein Einblick oder eine Ahnung, dass ein einziger Mensch, der im göttlichen Willen lebt, der die Gabe besitzt, einen unermesslichen Wert in den Augen Gottes hat. Man könnte sogar sagen, quasi gleichsam denselben Wert wie Jesus, der Gottmensch selbst. Denn in dieser Seele verdoppelt Jesus den Wert, den Preis, um seinen göttlichen Willen zurückzukaufen. Doch das ist noch nicht alles. Das genügt ihm noch immer nicht. Und man kann sagen, Gott sagt nie genug. Er hat immer wieder Neuheiten, Überraschungen, neue Güter, neue Gaben. Und darum lesen wir auch so oft in den Schriften Luisas, das ist noch nicht alles und noch nicht alles. Es kommt immer noch etwas dazu. Man könnte sich darüber lächerlich machen, aber das zeugt nur von Unverständnis. Gott gibt immer. Und was heißt das? Er gibt immer neu, er gibt immer wieder etwas, immer noch etwas, immer neue Überraschungen. Die Liebe wird nie müde zu lieben. Die Güte wird nie müde gut zu sein. Die Freigebigkeit, die Großzügigkeit Gottes wird nie müde noch weiter zu geben, noch großzügiger zu sein. Das ist sein Wesen. Wer das nicht versteht, kann natürlich diese Schriften nicht akzeptieren. Aber das bedeutet auch, dass ein solcher Mensch eigentlich Gott nicht versteht. Jesus sagt, wenn er keine vollständigen Werke tut, ist er nicht zufrieden. Dem Wert der Schöpfung und Erlösung, die er in die Seele eingeschlossen hat, also er hat den Wert von der ganzen Schöpfung und von der ganzen Erlösung in die Seele eingeschlossen, fügt er mit einer unglaublichen Liebe noch hinzu. Er schließt das himmlische Vaterland ein und lässt seine Herrlichkeit, seine Freuden, die ewigen Seligkeiten als Siegel und Bestätigung des schöpferischen und erlösenden Werkes, das er in ihm gebildet hat, widerhallen. Das himmlische Vaterland, es ist die Bestätigung, das Siegel des schöpferischen und erlösenden Werkes, das heißt des Fiat der Schöpfung, des Fiat der Erlösung, des Reiches der Schöpfung, des Reiches der Erlösung. Das himmlische Vaterland ist das Siegel, die Bestätigung, die Beglaubigung, die Einlösung dieser beiden Werke. Und auch diese Bestätigung will Gott im Menschen wiederfinden. Danach erschafft er hier, um noch sicherer zu sein, seinen Herzschlag, seinen Atem. Also in dieser Seele, die diese Gaben aufnimmt, in diese Seele will er alles hineinlegen und um diese Gaben abzusichern, erschafft Gott seinen eigenen Herzschlag und seinen eigenen Atem in dieser Seele. Er lässt sein Leben mehr als Blut kreisen, sein Licht. Und wie triumphierend gibt er ihm einen neuen Namen. Er gibt diesem Geschöpf einen neuen Namen und ruft ihn, mein Fiat. Das bedeutet, diese Seele ist umgewandelt in einen einzigen Akt des göttlichen Willens, in ein einziges Fiat, diesen einen ewigen Akt Gottes. Es gibt nicht mehr hier und da Tugenden oder gute Werke, die sich unterscheiden, die man trennen könnte mit Unterbrechungen dazwischen. Es gibt keine Unterbrechungen, es gibt keine Leerräume, es gibt nichts Menschliches mehr in dieser Seele. Sie ist ganz umgewandelt in den einen Akt Gottes. Der göttliche Wille hat das Geschöpf in Gott umgewandelt. Es ist nicht Gott geworden, es ist nicht plötzlich von der Natur Gottes, aber es ist vergöttlicht. Es ist ganz umgewandelt in diesen ewigen Akt. Das bedeutet, alles, was dieses Geschöpf tut, ist ewig. Alles, was dieses Geschöpf tut, ist kontinuierlich. Es hat kein Ende, keine Grenzen. Es ist genau so, wie seine Akte sind spiegelgleich den Akten Gottes. Es enthält alle Akte Gottes und alle diese Akte sind ewig und unermesslich, kontinuierlich. Mein Fiat, wenn wir denken in der Apokalypse, heißt es in den Sendschreiben an die sieben Gemeinden, zuerst kommt immer der Teil, wo der Tadel erfolgt, weil du das und das nicht getan hast, wirst du sozusagen gezüchtigt, aber wer siegt, der bekommt. Und in einer dieser Gemeinden heißt es, er bekommt einen weißen Stein, auf dem ein neuer Name geschrieben steht. Ich glaube persönlich, dass das einen Zusammenhang hat. Der neue Name, das ist nämlich dieser Name, mein Fiat. Das Geschöpf, das im göttlichen Willen lebt, ist Sieger. Im göttlichen Willen gibt es nur Sieger. Gott ist Sieger und das Geschöpf ist Sieger. Beide herrschen. Und deshalb heißt es auch in der Apokalypse, wer siegt. Und da sieht man auch, wir haben eigentlich keine Ahnung, wie sehr der göttliche Wille sich in der Bibel verbirgt, in der Heiligen Schrift, wie er durchscheint. Wer siegt? Der Sieger hat diesen Namen, mein Fiat. Der Name ist praktisch göttlicher Wille, denn in allen seinen Akten taucht das Fiat auf, der göttliche Wille. Und so verschieden die Akte sein mögen, sie alle sind eins in diesem einen Fiat. Diesen Namen kann ich nur jemandem geben, sagt Jesus an dieser Stelle weiter, der in meinem Wollen lebt und mich in sich tun lässt, was ich will. Das heißt, im göttlichen Willen leben und das bedeutet, diese Seele lässt Gott alles tun, was er nur will. Wir können das mit unserem begrenzten Verstand nicht abschätzen und nicht mitverfolgen. Was Gott alles tut, das ist uns unmöglich. Luisa schreibt ja auch oft, sie versuchte den Akten zu folgen. Mein Flug dauert an, aber es war mir nicht möglich, ihnen allen zu folgen. Das Geschöpf verliert sich, sie hat so oft geschrieben, sie verlor sich im Ozean, im grenzenlosen Ozean des göttlichen Fiat. Weil es eine solche Fülle an Akten ist, die alle ewig sind, dass man heillos überfordert ist mit dem menschlichen Verstand, mit der Fassungskraft des Geschöpfs. Und doch tut Gott alles in uns. Es ist nicht deshalb, weil wir alles verstehen könnten oder sollten oder müssten, nicht weil wir es verstehen, sondern weil wir ihm erlauben, es zu tun. Unser Wille freiwillig gibt ihm das Feld, er gibt ihm den Raum und überlässt ihm alles. Er begnügt sich damit zu sterben, glücklich zu sterben, das heißt in sein Nichts zurückzukehren, damit Gott alles in uns tun kann, damit das Leben Gottes uns ganz ausfüllen kann. Und dieses Leben, das können wir nicht fassen. Das ist unsere ewige Seligkeit, unser ewiges Leben und die ganze Ewigkeit werden wir zu tun haben, neue Überraschungen und Neuheiten zu entdecken und wir kommen an kein Ende. Jesus sagt hier weiter, meine Tochter, was kann nicht mein allmächtiges Fiat tun und geben? Es geht so weit, dass es seine Rechte über seine eigene Macht vergibt, über seine Liebe, über seine Gerechtigkeit. Also Gott in seiner Liebe, der göttliche Wille geht so weit, dass er alle seine Rechte dem Geschöpf gibt, seine eigene Macht gibt. Das heißt, er liefert sich total aus. Mit sich selbst verleibt er sich den Willen des Geschöpfs ein und sagt zu ihm, ja, hier sehen wir auch, wenn er sich so hingibt, dann verlangt er auch das Entsprechende vom Geschöpf, nämlich den Willen des Geschöpfs. Das Geschöpf hat einen eigenen Willen. Das ist die höchste Gabe, die wir Gott geben können, dass wir ihm unseren Willen geben können. Und wenn das Geschöpf dies tut, dann macht es dasselbe wie Gott. Es gibt nämlich alle seine Rechte auf. Es hat keine Rechte mehr über sich selbst. Überhaupt keine Rechte. Das klingt schrecklich, ist aber nicht nichts anderes als das Beste, das Schönste, das Wunderbarste, was uns passieren kann, wenn wir nämlich unsere Rechte alle verlieren, indem wir unseren eigenen Willen Gott geben. Erlangen wir, empfangen wir alle Rechte Gottes, alle Rechte, alle Macht des göttlichen Willens. Und zu diesem Geschöpf sagt Gott, sei aufmerksam, ich will von dir nichts anderes, als dass du tust, was ich tue. Also Gott will, dass wir tun, was er tut. Das bedeutet, alles mit ihm zusammen tun, immer mit ihm zusammen sein. Und genau das sagt er hier auch. Deshalb ist es nötig, dass du immer mit mir zusammen bist und ich mit dir. Denn anders geht es nicht. Anders geht es nicht. Leben im göttlichen Willen bedeutet immer zusammen sein mit Jesus, immer zusammen sein mit dem göttlichen Willen. Und was der menschliche Wille getan hat beim Sündenfall, ist nämlich genau das, dass er sich auf eine Distanz gesetzt hat, dass er nicht mehr zusammen mit Gott sein wollte und daher auch nicht mehr alles mit ihm zusammen tun konnte. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.